An die Techniker, ich werde immer älter, meine Ohren werden immer schlechter. Es gibt mehr Leute zu im Notfall hochdrehen. Gell, Rudi, du verstehst auch nicht mehr alles, gell?
Ja.
Das hat in bestimmten Situationen extreme Vorteile, aber in anderen Situationen extreme Nachteile. Ja, ihr Lieben, unser Thema lautet heute Morgen, lieben wir uns noch? Und ich muss erstmal die Irmi entschuldigen, die ist nicht hier, weil wir uns nicht mehr lieben, sondern die ist nicht hier, weil sie krank ist. Ja, lieben wir uns noch? Ich sehe jetzt meine Aufgabe heute Morgen, diese Frage mächtig in uns anzustoßen. Mächtig. Diese Frage ist tatsächlich im doppelten Sinne zu verstehen. Die Frage beinhaltet einmal die Frage nach den Gefühlen. Sind da überhaupt nur warme und innige Gefühle in unserer Ehe? Und die Frage ist natürlich auch noch anders zu verstehen, weil Liebe meint ja viel mehr als Gefühle. Deshalb entsteht ja auch die Frage, gibt es noch Taten der Liebe in unserer Ehe? Und mir ist es ganz wichtig, dass wir heute Morgen diesen Zusammenhang verstehen. Diesen Zusammenhang zwischen diesen beiden Inhalten. Gefühle auf der einen Seite, Taten der Liebe auf der anderen Seite. Und dass wir die Reihenfolge, wie diese beiden Aspekte zusammenhängen, verstehen und beachten. Im Übrigen, es ist vielleicht nicht so ganz leicht für Leute, die jetzt nicht verheiratet sind oder nicht mehr verheiratet sind, weil sie vielleicht schon verwitwet sind oder geschieden sind oder wie auch immer. Aber was wir jetzt besprechen, gilt in jeder Beziehung. Was wir jetzt besprechen, gilt auch in einer tiefen Freundschaft, gilt auch in der Beziehung von Eltern zu Kindern oder Kinder zu Eltern. Es ist immer das Gleiche. Ja. Ich glaube, ihr seid mit mir einig, dass jede Ehe Phasen durchläuft. Da gibt es eine Faszinationsphase und da gibt es eine Ernüchterungsphase. Die Ernüchterungsphase haben wir gerade gesehen beim Loriot. Es wäre sehr interessant gewesen, wie die Faszinationsphase beim Loriot ausgesehen hätte. Das wäre mal sehr interessant gewesen, wenn man das auch hier gesehen hätte, weiß ich nicht genau. Die Ernüchterungsphase war offensichtlich ziemlich heftig. Ich bringe sie um. Das ist ja schon sehr, sehr heftig, sage ich mal. Das ist übrigens ein sehr gutes Beispiel, wie bei Ernüchterung in einer Beziehung plötzlich die Gefühle sich ändern können. Also ich bin mir ziemlich sicher, als der Ja vom Traualtar gesagt hat, war der Gedanke, ich bringe sie um, nicht in seinen Kopf. Aber bei Ernüchterung kann dann doch sehr, sehr schnell auch, können sich sehr, sehr schnell auch die Gefühle sehr radikal ändern. Jetzt wechseln wir mal kurz das Thema. Ihr merkt gleich, warum. Ich will euch mal fragen, wisst ihr, was ein Verdunstungseffekt ist? Also wenn ihr mit Lack arbeitet, lösungsmittelhaltigem Lack, habe ich erst gemacht, weil ich mein Auto repariert habe und da die Roststellen mit Lack behandelt habe, dann stelle ich im Allgemeinen diesen Pinsel, weil ich dann noch ein zweites Mal drüber gehen will, stelle ich dann im Allgemeinen diesen Pinsel in ein Glas mit Lösungsmittel. In der festen Hoffnung, dass ich morgen oder übermorgen oder spätestens übermorgen dazu komme, das Ding ein zweites Mal zu streichen. So. Warum tue ich das? Damit dieser Pinsel schön weich bleibt. Jetzt komme ich da nach einigen Tagen, weil wieder tausend Sachen dazwischen gekommen sind, zu meinem Glas, will den Pinsel rausholen und weiterstreichen. Und was ist? Der blöde Pinsel ist hart und unbrauchbar. Warum? Weil das Lösungsmittel da drin verdunstet ist. Das Lösungsmittel ist verdunstet, es ist flüchtig, es ist verdunstet, der Pinsel ist eingetrocknet und Pustekuchen. Die Frage ist, ob es in der Ehe auch so einen Verdunstungseffekt gibt. Und ich würde sagen, offensichtlich gibt es in der Ehe so einen Verdunstungseffekt. Und wenn man fragt, was verdunstet denn da in der Ehe, dann muss man sagen, die Gefühle verdunsten da manchmal in der Ehe. Auf einmal sind die Gefühle nicht mehr da. Die Gefühle verdunsten in der Ehe. Und warum verdunsten die Gefühle in der Ehe? Weil Verliebtheitsgefühle genauso wie Lösungsmittelstoffe flüchtig sind. Das ist jetzt gar nicht so leicht zu verstehen, aber im Bild gesprochen, wie ich in dieses Glas immer wieder hätte neues Lösungsmittel nachschütten müssen, muss ich in der Ehe immer wieder was nachschütten, dass diese Gefühle da bleiben, die sind flüchtig. Habt ihr euch mal Gedanken gemacht, wie Gefühle überhaupt entstehen? Das ist sehr interessant, wenn man sich damit beschäftigt. Die Entstehung ist ein ganz komplexer Vorgang, der bedarf ganz gewisser Dinge. Und diese Gefühle, diese Entstehung der Gefühle haben ihren Ursprung in der Ausschüttung von bestimmten Stoffen, von Botenstoffen in unserem Gehirn. Unsere Gefühle entstehen in unserem Gehirn. Das ist eine ernüchternde Tatsache, dass nicht mein Supermann oder meine Traumfrau sozusagen in erster Linie für die Entstehung der Gefühle zuständig sind, sondern eigenartigerweise Botenstoffe in meinem eigenen Gehirn sozusagen, die sind dafür verantwortlich, dass ich zum Beispiel Verliebtheitsgefühle empfinde. Und diese Stoffe, die für unsere Verliebtheitsgefühle zuständig sind, die im limbischen System vom Gehirn sozusagen dann wirken und entstehen, diese Stoffe entstehen nur, wenn ich etwas Positives erlebe. Das ist übrigens der Satz, den du gerade zitiert hast, der heißt eigentlich, das Geheimnis ist der Weg eines Mannes zur Frau. Das ist das, was wir oft nicht verstehen. Warum empfinde ich plötzlich für diese Frau Liebe? Das ist eine ganz interessante Sache sozusagen. Diese Gefühle werden ausgelöst, zum Beispiel, wenn man sich ganz tief in die Augen schaut. Schaut mal einer attraktiven Frau ganz tief in die Augen. Vorsicht, wenn es nicht eure eigene ist. Weil da entstehen dummerweise auch Gefühle, sage ich mal. Diese Gefühle entstehen, wenn ich begehrt werde oder wenn ich selber begehre. Diese Gefühle entstehen zum Beispiel durch Berührungen, durch Körperkontakt. Diese Gefühle entstehen aber interessanterweise auch durch erfüllende Erlebnisse. Zum Beispiel, ich werde plötzlich gehört und verstanden. Welche Ehefrau hat es noch nicht erlebt, dass sie zu Hause nicht mehr verstanden wurde? Und dann wurde sie plötzlich von einem anderen Mann gehört und verstanden und dann haben sich plötzlich für diesen anderen Mann Gefühle entwickelt. Das ist nun mal so. Bei solchen positiven Erlebnissen lösen sich diese Stoffe aus und es entstehen Gefühle. Aber das positive Erleben mit meinem Partner ist der Auslöser für die Entstehung dieser Gefühle, für die Entstehung dieser zeitlich begrenzten Botenstoffe. Und das Interessante ist, diese Stoffe garantieren keine bleibenden Verliebtheitsgefühle, weil die Stoffe selber sind wie das Lösungsmittel flüchtig. Diese Botenstoffe wirken nur eine ganz bestimmte Zeit sozusagen in meinem Gehirn, in meinem Inneren, und dann müssten sie wieder neu angestoßen werden, die Entstehung wieder neu angestoßen werden. Und leider, leider, leider ist das nicht immer der Fall. Es bedarf also einer ständigen Neuproduktion und es bedarf eines ständigen neuen Erlebens. Ich lese nochmal, die Stoffe, die im limbischen System, dem Ausgangspunkt für unser Gefühlsleben, entstehen und wirken, haben immer etwas damit zu tun, dass ich etwas Besonderes im positiven Sinne erlebe. Ich bin verliebt, weil es so schön ist, dass der andere mich gut findet. Oder ich bin verliebt, weil es mir gut tut, dass mir zugehört wird, dass ich berührt werde, dass ich begehrt werde und so weiter. Insofern muss man mal ganz klarstellen, Verliebtheitsgefühle sind ich-bezogen. Verliebtheitsgefühle sind ich-bezogen. Ihr werdet gleich verstehen, warum ich das so stark betone. Leider erlebe ich ja nicht immer was Positives. Auch nicht immer was Positives mit meinem Partner. Der arme Kerl da wollte nur ein weiches Ei. oder hat keine Antwort auf seine Frage bekommen, warum ist mein Ei hart? Und die arme Frau, die vielleicht gebraucht hätte, dass der Mann vorher sagt, du, ich will eine kleine Frage stellen, aber vorher wollte ich dir unbedingt sagen, wie toll das ist, dass du immer stundenlang in der Küche stehst und die Wäsche machst und so weiter und so fort. Die hätte vielleicht einfach sich gewünscht, Lob zu bekommen. Jetzt hat sie sich angegriffen gefühlt. Scheibenkleister. Schwer. Ich erlebe mit meinem Partner nicht immer nur Positives, sondern da gibt es auch sehr Schweres. Wir alle kennen das. Da gibt es Konflikte, da gibt es Meinungsverschiedenheiten, da gibt es vielleicht Bemerkungen, die verletzend aufgefasst werden. Da gibt es sogar Bemerkungen, die verletzt gemeint waren. Das gibt es auch. Also da gibt es ganz vieles, was einfach schwer ist. Und man darf nie vergessen, dass eine Beziehung natürlich auch noch Belastungen von außen hat. Also wer lange Jahre Ehe gelebt hat, der weiß, dass Stress auch schwer ist in einer Beziehung. Dass Arbeitsbelastung sehr schwer ist in einer Beziehung. Wir haben gerade einen neuen Mitarbeiter eingestellt, der hat mit 42 nochmal ein Kind bekommen. Die haben jetzt 3 Kinder aus ersten Beziehungen und 3 Kinder aus ihrer eigenen Beziehungen. 6 Kinder, der ist 42. Der ist nicht immer gut drauf, wenn er die Nacht nicht schlafen konnte, weil seine Kinder gekräht haben. Und es ist dann schwer, wenn sich das plötzlich in die Ehe hineinzieht. Ich weiß noch, es gab eine Zeit in unserer Ehe, ich glaube, ich habe 8 Jahre keine Nacht durchgeschlafen. Es gab Zeiten in unserer Ehe, wenn eines der Kinder gekräht hat, habe ich mich schlafend gestellt, damit die Irmi aufsteht. Und irgendwann hat die Irmi das begriffen, hat sie sich auch schlafend gestellt, damit ich aufstehe. Und dann gab es einen Zeitpunkt, wo man das Kind am liebsten an die Wand geworfen hätte, damit es endlich eine Ruhe gibt, damit man mal schlafen kann. Das gibt es, solche Situationen gibt es ganz deutlich. Also es gibt auch Belastungen von außen, auch zum Beispiel Krankheit, auch Alter, auch eine Belastung, die da von außen dazukommt. Es gibt ein Gedicht von Goethe, das heißt, ach, wer bringt die schönen Tage, jene Zeit der ersten Liebe? Ach, wer bringt nur eine Stunde jener holden Zeit zurück? Einsam nähr ich meine Wunde und mit stets erneuerter Klage trauer ich ums verlorene Glück. Ach, wer bringt die schönen Tage, jene holde Zeit zurück? Hier sehnt sich doch offensichtlich jemand, mitten in der Ernüchterungsphase, nach dieser Faszinationsphase. Und wenn ich euch fragen würde, würdet ihr nochmal ganz, ganz gerne diese Anfangsfaszinationsphase mit allen Gefühlen erleben? Würdet ihr? Würdest du gern? Ja, ich schon, ja, ich schon, ja. Ich kann euch was sagen, ich erlebe das auch. Das ist für mich das Faszinierende in unserer Ehe, dass wir eigentlich heute verliebter sind als früher. Das ist faszinierend. Für mich ist es absolut faszinierend. Nun entsteht die Frage, wer oder was bringt die schöne Zeit zurück? Mit Sicherheit keine Sichtweise, die denkt, dass eine Anfangsliebe, wenn ich den richtigen Partner gewählt hätte, immer in der gleichen Intensität da wären, sondern nur eine Sichtweise, die davon ausgeht, dass Liebe mehr ist als verliebt sein. Liebe ist mehr als verliebt sein. Und deshalb stellen wir uns heute Morgen die Gretchenfrage, was ist eigentlich Liebe? Und als Christen wenden wir ja uns in dieser entscheidenden Frage an Gott und fragen ihn, himmlischer Vater, was ist Liebe? Was ist die Liebe, die wir als Ehepaar brauchen, damit wir nach Jahren noch verliebt sein können? Was ist Liebe? Und wir bekommen von Gott die Antwort, das werde ich euch gleich an der Bibel nachweisen, wir bekommen von Gott die Antwort, Liebe ist eine Haltung. Liebe ist ein Entschluss. Liebe sind Handlungen. Liebe ist nicht in erster Linie ein Gefühl. Nur so nebenbei, wenn das stimmt, was ich gerade sage, dass Liebe eine Haltung ist, dass Liebe ein Entschluss ist, dass Liebe Handlungen sind und kein Gefühl, dann würde das bedeuten, diese Liebe ist nicht hormonabhängig. Wäre eine positive Nachricht. Wäre eine sehr positive Nachricht. Was für eine Haltung ist es? Liebe ist die Haltung und der Entschluss, dem anderen so zu begegnen, dass er mit allem versorgt ist, was er als Mensch berechtigterweise braucht. Nochmal. Liebe ist die Haltung, der Entschluss, dem anderen so zu begegnen, dass er mit allem versorgt ist, was er als Mensch berechtigterweise braucht. Bei dem berechtigterweise habe ich in meinem Manuskript ein Sternchen hingeschrieben. Und habe drunter geschrieben, Förderung des Narzissmus gehört nicht dazu. Ein Narzisst meint immer, er muss der Nabel der Welt sein. Aber das brauche ich nicht, um als Mensch alles zu bekommen, was ich brauche. Da muss ich lernen, meinen Narzissmus abzulegen und gegen meinen Narzissmus zu handeln oder zu denken. Aber sonst ist wirklich Liebe die Haltung, der Entschluss, dem anderen so zu begegnen, dass er mit allem versorgt ist, was er als Mensch berechtigterweise braucht. Wenn ich euch fragen würde, braucht ihr Verständnis? Ja? Dann wisst ihr, was euer Partner braucht. Verständnis. Braucht ihr Unterstützung? Wenn ihr Unterstützung braucht, dann wisst ihr, was euer Partner braucht. Unterstützung. Braucht ihr Gnade, wenn ihr versagt habt? Dann wisst ihr, was euer Partner braucht, wenn er versagt hat. Gnade. Wir sollen dem anderen das geben, was er berechtigterweise braucht. Ich habe gesagt, Verliebtheitsgefühle sind ich-bezogen. Und nun merken wir, dass die Bibel, wenn sie von Liebe redet, von einer Liebe redet, die eben nicht ich-bezogen ist. Schaut mal, wir haben gerade ein paar Verse aus dem Hohelied der Liebe gehört, aus 1. Korinther 13, und da kommt der Satz vor, Liebe sucht nicht das Ihre. Sie ist nicht auf sich selbst bedacht. Die Verliebtheitsgefühle entstehen nur, wenn ich was Gutes erlebe. Aber Liebe, so wie die Bibel es meint, ist auf das Du bezogen. Wir lesen im Johannesevangelium Kapitel 15, Vers 13 diesen steilen Satz von Jesus. Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Und jetzt kommt der Satz, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Das Leben zu lassen, hat ja nichts mehr mit Ich-Bezogenheit zu tun. Das Leben zu lassen, ist zutiefst eine Du-Bezogenheit. Wenn es nötig ist, dass ich für dich das Leben lasse, dann wähle ich diesen Weg, dann gehe ich diesen Weg. Liebe ist du bezogen. Und dass dieser Weg nicht immer ganz leicht ist, könnt ihr auch im Evangelium von Johannes sehen. Kapitel 12 lesen wir, da sagt Jesus, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, so bringt es keine Frucht. Und er redet da verdeckt von dem Weg der Kreuzigung. Und dann sagt er diese sozusagen, meine Seele ist jetzt betrübt bis in den Tod. Vater, was soll ich sagen? Nimm mich aus dieser Stunde. Ich bin doch extra wegen dem in diese Stunde gekommen. Also, du bezogene Liebe ist nicht immer mit positiven Gefühlen verbunden. Und im Philipperbrief lesen wir die ganz große Aussage, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und jetzt hört mal zu, ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Übrigens, diesen Satz findet er in der Konzeption unserer gemeinnützigen GmbH, weil das der Grund war, warum ich diese GmbH gegründet habe. Weil ich nicht nur auf mich sehen wollte, sondern auf die Menschen, die psychische Belastungen haben. Anders ausgedrückt, Liebe, die Liebe, von der Gottes Wort redet, ist nicht ich-bezogen, sondern du-bezogen. Sie gründet sich nicht im eigenen guten Erleben, sondern sie sucht das gute Erleben des anderen. Und jetzt will ich euch fragen, ob ihr die Relevanz dessen versteht, was wir gerade besprechen. Ich habe manchmal den Eindruck, wir sitzen in einer Predigt und es hilft nichts, es sei denn, wir verstehen die Relevanz dessen, was wir miteinander besprechen. Warum ist es so wichtig, dass Gottes Sicht von Liebe auch meine Sicht von Liebe wird? Ich sage euch warum, weil es ganz normal ist, dass jedes Liebesgefühl natürlichen Schwankungen unterliegt. Von total intensiv bis total erstorben. Und die Frage ist, kann man erstorbene Gefühle wiedererwecken, ja oder nein? Und die meisten Leute da draußen sagen nein. Und die Bibel sagt ja. Ja, man kann verloren gegangene Liebesgefühle wieder erwecken. Ja, aber nur mit der Liebe, die von Gott kommt. Warum? Liebesgefühle sind ich-bezogen. Und wenn ich nichts mehr Positives erlebe oder wenn meine Liebe momentan erschüttert ist, dann ist immer die Gefahr der Herzensverhärtung. Und diese Herzensverhärtung führt zu einem Teufelskreislauf. Kennt ihr das? Da gibt es so einen Teufelskreislauf sozusagen. Er da im Bild, der mit dem Ei, sag ich mal, der hat vielleicht irgendwann einmal eine dumme Bemerkung gemacht. Ach du mit deinen paar Stunden, die du da in deiner Küche verbringst und kochst. Das ist doch gar nichts. Ja, jetzt hat er die Retourkutsche kassiert, sag ich mal. Weil die Frau sich sofort angegriffen gefühlt hat, als er gefragt hat, wie ist denn das mit dem Ei, wie lange hast denn du das gekocht? Da gibt es einen Teufelskreislauf, der von einer Herzensverhärtung ausgeht. Und deshalb ist die Botschaft so wichtig, Liebesgefühle sind erneuerbar. Und wann geschieht das? Das geschieht dann, wenn ich, anstatt zuzulassen, dass mein Herz sich verhärtet, mich dazu entscheide, dem anderen so zu begegnen, wie Gott es gerade jetzt will, oder so zu begegnen, wie er es jetzt braucht. Da war ein Mann unsensibel, hat seine Frau nicht verstanden, hat ihr nicht in Geduld und Zeit zugehört. Im nächsten Moment bräuchte er sexuelle Zuwendung. Und was bekommt er? Lass mich in Ruhe. Ja, verständlich. Absolut verständlich. Aber ein Teufelskreislauf. Und mit Gottes Hilfe kann ich in einen himmlischen Kreislauf kommen. Könnt ihr euch jetzt eine ganze Menge praktische Beispiele erzählen, wie schön dieser himmlische Kreislauf ist, wenn zwei Menschen sich entscheiden, nicht im Endeffekt nur auf ihre Gefühle zu schauen, sondern dass sie begreifen, was Liebe wirklich bedeutet. Ich möchte mal zwei Beispiele sagen. Als junger Mensch war meine größte Liebessprache Sexualität. Jeder Mensch hat ja eine bestimmte Liebessprache. Meine größte Liebessprache war Sexualität. Und wenn ich mit meinem Wunsch zur Irmi kam und sie hat mich abgewehrt. Ja, abgewehrt. Ins Leere laufen lassen. Dann hat mich das tief verletzt. Dann hat mich das sehr verletzt. Ich habe das Gefühl, was mir jetzt wichtig war, ist ihr völlig egal. Wie es mir jetzt geht, dass ich mich jetzt vielleicht die halbe Nacht rumquäle, das ist ihr vollkommen egal. Das war mein Gefühl. Und in jungen Jahren hat es dahin geführt, dass das zu Spannungen gekommen ist. Und wir haben immer wieder darüber geredet und ich habe dann eine Entscheidung getroffen. Diese Entscheidung war sehr wichtig für uns. Die Entscheidung war, selbst wenn sie das in der Nacht tut, selbst wenn ich diese Verletzung empfange, am nächsten Tag begrüße ich sie freudig. Ich begrüße sie gut. Ich will ihr tagsüber zugewandt sein. Ich will ihr bewusst Gutes tun an diesem Tag. Das war ein Lernprozess. Das war nicht etwas, was man konnte. Es gibt leider, wenn man heiratet, keinen Eheschnellkurs. Ich hätte manchmal gerne so einen Eheschnellkurs für jeden von uns. Aber das ist ein Lernen, durch viele Schmerzen hindurch ein Lernen, dass man den anderen nach einer Verletzung noch ihm zugewandt bleibt, ihm beschenkt sozusagen. Und was habe ich erlebt? Wir haben offen darüber geredet, wie wichtig für mich das ist, weil eine meiner Liebessprachen Sexualität ist und die irgendwie hat das mehr und mehr und mehr verstanden. Und wenn sie mich heute zurückweist, dann schenkt sie mir das morgen oder übermorgen oder überübermorgen. Interessanterweise ist es dann im Alter nicht mehr so häufig nötig, sage ich mal. Aber dieses Gefühl, sie begreift, wie wichtig es für mich ist und sie schenkt es mir von sich aus, das hat wieder ganz tief meine Liebe berührt. Das hat ganz tief meine Gefühle erneuert. Das ist wie ein Bad der Gefühle sozusagen, ein Erneuerungsbad der Gefühle. Und so gibt es jetzt auch auf ihrer Seite Beispiele. Früher, wenn ich abends heimgekommen bin, im Pastorendienst den ganzen Tag geredet hatte, hatte ich nur noch einen Wunsch, nichts mehr reden. Nichts mehr reden. Und nicht mal nur nichts mehr reden, am liebsten auch nichts mehr hören. Und es war sehr verletzend für meine Frau. Das war richtig verletzend für meine Frau. Weil sie das Gefühl hat, es interessiert ihn gar nicht, wie es mir den ganzen Tag ging. Es interessiert ihn gar nicht, was ich vielleicht den ganzen Tag für einen Kampf mit den Kindern hatte. Es interessiert ihn auch nicht, welche Sorgen ich mir um unsere Kinder mache. Es interessiert ihn einfach nicht. Sag mal, ein bisschen krass, Hauptsache er hat seinen Sex, dann ist alles gut. Ja, aber als ich begriffen habe, welches Leiden das bei ihr ist, habe ich mich immer wieder versucht umzustellen und zu sagen, okay Schatz, lass mir wenigstens eine halbe Stunde Ruhe. Lass mich jetzt ins Wohnzimmer sitzen und meine Zeitung lesen und dann reden wir miteinander. Bewusst zu entscheiden, dem anderen das zu geben, was für ihn wichtig ist. Das ist das, was die Bibel mit Liebe spricht. Und interessanterweise, und da müssen wir jetzt ein bisschen einen Exkurs machen, erneuert es dann die Gefühle, weil dann jeder Partner positive Erlebnisse hat, die seine Verliebtheitsgefühle wieder anregen. Ich habe gesagt, und ich lüge nicht, ich bin heute genauso verliebt wie am Tag unserer Hochzeit, wenn nicht nur mehr. Das hat was mit diesem ständigen Erneuerung der Gefühle zu tun. Es gibt einen Satz im Epheserbrief, jetzt muss ich langsam aufhören, oder darf ich noch 5 Minuten weitermachen? Ja, okay, ich kriege schon wieder die Dinge gezeigt. Ich weiß. Es gibt einen Satz im Epheserbrief, ich kann ihn mal so ungefähr zitieren. Tut mir leid, wenn ich überziehe. Frauke, du bist doch ein liebevoller Mensch, oder? Ja. Da gibt es den Satz, wo von Mann und Frau die Rede ist. Und da steht, so sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es wie auch Christus die Gemeinde. Was die Bibel hier andeutet, ist, dass es eine untrennbare Verbindung zwischen Mann und Frau gibt. Mir kann es nie mehr gut gehen ohne die Irmi. Und der Irmi kann es nie mehr gut gehen ohne mich. Und wenn ich drauf schaue, dass es der Irmi gut geht, dann wird sie drauf schauen, dass es mir gut geht. Da gibt es eine untrennbare Einheit. Und das ist etwas, was wir ganz tief durchschauen müssen. Ich habe jetzt noch eine kleine Liste. Ich sage euch mal, wann eine liebevolle Atmosphäre entsteht und ich sage euch mal, wann ein inniges Verhältnis entsteht. Ich habe hier einfach aufgeschrieben, was wir erlebt haben, okay? Eine liebevolle Atmosphäre entsteht, wo einem nichts selbstverständlich ist. Eine innige Atmosphäre entsteht, wo man in tausend Dingen von Herzen dankbar ist und das auch zeigt und sagt. Im Bayerischen gibt es einen Satz, nichts gesagt ist nur gelobt. Das, also wenn man nichts Negatives sagt, dann wäre es genug gelobt. Der Satz stimmt nicht. Der Satz stimmt nicht. Eine liebevolle Atmosphäre entsteht, wo man sich überwindet, wenn der andere mich braucht, beziehungsweise sich etwas wünscht, einfach weil man ihm oder ihr jetzt in dieser Situation dadurch Gutes tun kann. Und ein inniges Verhältnis entsteht, wo man die Gelegenheiten, dem anderen Gutes zu tun und seine Liebe zu zeigen, selber sieht und selber schätzt und von Herzen nutzt. Eine liebevolle Atmosphäre entsteht, wo man Verletzungen offen anspricht und sie vergibt, statt sie nachzutragen. Ein inniges Verhältnis entsteht, wo man dem anderen häufig sagt, wie sehr man ihn schätzt und liebt, gerade auch, wenn er einen verletzt hat. Gerade auch dann. Ein inniges Verhältnis entsteht noch, das habe ich mir aufgeschrieben, wo man Veränderung akzeptiert und trotzdem Wege der Zärtlichkeit sucht. Ihr werdet ja auch älter, nicht? Ich bin ja jetzt auch schon ein bisschen älter, sieht man mir nicht so an, aber das Alter verändert ja auch ein bisschen was in der Beziehung und man muss neue Wege suchen. Neue Wege suchen, wie man als Ehepaar zärtlich sein kann. Neue Wege suchen, wie man als Ehepaar ja sich Gutes tun kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Also nur so eine kleine Ausschnitt. Ich habe jetzt einen Zettel vorbereitet. Den gebe ich dem Rudi. Rudi, wenn der Gottesdienst zu Ende ist, stellst du dich da hinten hin und wer den Zettel haben will, kann ihn haben. Der Zettel, das sind nur Fragen, okay? Das, was jetzt hier drauf steht, das geht mich nichts mehr an. Das ist nur was zwischen euch und Jesus. Das sind Fragen, wo steht ihr in eurer Ehe? Und das ist nicht ein Zettel, den du jetzt nehmen darfst und deiner Frau vor die Nase halten und sagen, beantworten mal die Fragen. Das ist ein Zettel, den du mit Jesus beantwortest. Und wenn sie ihn auch mit Jesus beantwortet und ihr habt was verstanden, dann passiert was. Und dann komme ich in 8 oder 10 Wochen wieder und die zwei sind noch verliebter. Amen.